Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Willkommen zu einer neuen Folge. In unserem heutigen Programm haben wir mal wieder einen Schwerpunkt auf Steuern und Blockchains. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe wieder die Claudia als Sparringspartnerin am Start. Ein kurzer Disclaimer, wie immer am Anfang, viel Recht und Technologie sind unsere Themen, aber das hat leider nichts mit der Rechtsberatung zu tun. Insofern, Claudia, vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, freut mich auch sehr. Willkommen zur neuen Folge. Wenn es schon um Steuern und Blockchain geht, dann müssen wir uns natürlich auch in diesem Format zum BMF-Schreiben, zu Einzelfragen, zur ertragssteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von sogenannten Token äußern. Das BMF-Schreiben wurde am 10.05. diesen Jahres publiziert und zuvor gab es schon einen Entwurf aus dem Jahr davor, also aus 2021, am 17.06. Aber unser Podcast wäre nicht unser Podcast, wenn wir euch nur was zum Inhalt vorbeten würden. Sondern wir gehen natürlich auch tiefer ins Thema ein und die ganze Materie. Wir ordnen das Schreiben international und national ein und thematisieren auch, welche Fragen bisher nicht beantwortet werden. Aber zunächst mal zum Inhalt. Robert hat sich wie immer mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Es gibt natürlich auch eine Publikation von ihm zu dem Thema im Betriebsberater. Und gar kein langes Vorwort mehr. Robert, gib uns doch eine kurze Einführung in die allgemeine internationale und nationale Entwicklung.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einführung. Das BMF-Schreiben ist natürlich nicht aus dem Himmel gefallen. Es gab auch schon vorher mehrere Stimmen, die angemahnt haben, man möge doch mal von BMF-Seite zu steuerlichen Zweifelsfragen im Bereich von Blockchain-Transaktionen Stellung beziehen bzw. sich positionieren. Und international hat die OECD diesen Weg bereits mit einer Studie im Jahr 2020 gepflastert. Aus regulatorischer Sicht besteht sehr häufig die Befürchtung, dass bei Kryptotransaktionen keine angemessene Steuer festgesetzt wird. Und aus diesem Grund macht man sich sowohl auf EU-Ebene als auch auf OECD-Ebene für ein verstärktes Reporting von Kryptotransaktionen stark. Und auf EU-Ebene gibt es jetzt seit Anfang dieses Jahres ein öffentliches Konsultationsverfahren mit dem Titel Crypto Asset Reporting Framework and Amendments to Common Reporting Standards. Haben wir auch schon bereits in anderen Bereichen gesehen und man merkt, dass jetzt diese Welle langsam in die Kryptoszene hinüberschwappt. Und dadurch wird die Luft natürlich auch für Kryptosteuerhinterzieher inzwischen, aber auch zukünftig deutlich dünner. Auf nationaler Ebene beschäftigt man sich seit längerem in der Literatur, aber auch in der Wissenschaft mit Kryptotransaktionen. Es gibt auch die ersten Gerichtsentscheidungen dazu vom Finanzgericht Baden-Württemberg von Mitte 2021 und vom Finanzgericht Köln vom Ende des Jahres 2021. Dann gibt es auch noch vom BfH ein wichtiges Urteil zur umsatzsteuerlichen Behandlung bei der Vermietung von virtuellem Land. Das habe ich dann mal zum Anlass genommen, die Umsatzsteuerbarkeit von Transaktionen im Metaverse bzw. dann auch mit einer generelleren Perspektive auf Blockchain-Anwendungen zu untersuchen. Und aus meiner Sicht dürfte das ja häufig der Fall sein. Aber das wird zukünftig auch relevant werden. Also wir haben genug Futter.
Okay, sehr gut. Genau, und in diese Gemengelage fällt das BMF-Schreiben. Das BMF-Schreiben gliedert sich grob in zwei Teile. Im ersten Teil werden technische Hintergründe erläutert und quasi Definitionen gebildet. Also grob gesagt, der Rahmen von Kryptotransaktionen gezogen. Und im zweiten Teil geht das BMF-Schreiben in die Details ein und behandelt einzelne steuerliche Fragestellungen aus BMF-Sicht natürlich. Und ganz grundlegend wird zwischen virtuellen Währungen und Token unterschieden. Und nach dem BMF-Schreiben sind virtuelle Währungen digitale Werteinheiten, die von keiner Zentralbank oder gesetzlichen Stelle emittiert werden. Und dann wird weiter in Currency oder Payment Token differenziert. Token werden durch Netzwerkpflege oder durch den Projektinitiator erlangt, die man dann allgemein als ICO, Initial Coin Offering, bezeichnet.
Und wenn wir nun weiter einsteigen in diese Unterscheidung, dann kann man hier auch noch sagen, wir können zwischen Utility Token und Security Token unterscheiden. Und ersteres, also Utility Token, eröffnen bestimmte Nutzungsrechte und Security Token sind sehr stark mit Wertpapieren vergleichbar. Also man hat jetzt nicht diesen breiten Anwendungsbereich wie in Amerika, da sind Securities deutlich weiter als hier der Begriff Wertpapier. Aber das geht in eine andere Richtung. Unabhängig jetzt davon, Security-Token können dann nochmal genauer in Equity- und Debt-Token unterteilt werden. Und wichtig ist auch, gerade bei dieser Definitionsbildung, die Unterscheidung der Konsensmechanismen. Und das finde ich einen sehr wichtigen Schritt und das hat das BMF auch sehr gut gemacht. Es gibt ja sehr viel, oder alle unsere Zuhörer, die sehr fleißig natürlich immer dabei sind, wissen, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Konsensmechanismen. Und aus meiner Sicht, die wichtigsten Kategorien sind nun, oder Konsensmechanismen von Kategorien sind Proof of Work, wenn ihr Bitcoin verwendet oder aktuell noch Ethereum, dann gibt es Proof of Stake. Also die Validierung von Transaktionen beruht im Endeffekt auf einem Stake, quasi den Anteil. Oder Proof of Authority, das wird sehr häufig bei Blockchain-Anwendungen im Steuerrecht eingesetzt oder soll eingesetzt werden. Und das BMF-Schreiben geht nun näher auf Proof of Work oder Proof of Stake ein. Und beim Proof of Stake wird zwischen Minting und Forging unterschieden. Das wurde teilweise von unterschiedlichen Stimmen kritisiert, dass hier der Begriff Forging eingeführt wurde. Aber ich muss jetzt dazu sagen, dass dieser Begriff wird auch in OECD-Schreiben verwendet. Das heißt, das BMF-Schreiben ist hier schon auf einer Linie mit internationalen Wording, um das mal so zu sagen. Aber bei der steuerlichen Behandlung von Forging-Aktivitäten wird weiter differenziert, ob nun dieses Forging alleine durchgeführt wird oder ob es nun in einem Staking-Pool geschieht.
Genau, und so viel zu der groben technischen Einordnung erstmal und zu der Definitionsbildung. Gehen wir nun auf die steuerliche Bewertung ein. Virtuelle Währungen und sonstige Token werden eindeutig als Wirtschaftsgüter qualifiziert. Steuerlicher Bezugspunkt ist der Inhaber des privaten Schlüssels, also derjenige, der den Private Key hat, wird das Wirtschaftsgut zugerechnet. Anschaffungsvorgänge sind entweder ICOs, Airdrops, Mining oder Forging. Und die Blockerstellung wird allgemein als Einkünfte eines Gewerbebetriebes nach dem § 15 Absatz 2 ESTG eingestuft und eventuell kann auch bei einem Miningpool eine Mitunternehmerschaft vorliegen.
Bei den Anschaffungskosten wird auf den Anschaffungszeitpunkt abgestellt, der durch einen allgemeinen zugänglichen Börsenkurs ermittelt wird. Und der Tausch von virtuellen Währungen oder sonstigen Token kann zu Betriebseinnahmen führen. Bei einem Staking-Pool kann man dann im Unterschied zum Mining-Pool auch hier eine private Vermögensverwaltung annehmen, die wir dann nach § 22 Nummer 3 ESTG bewerten müssen. Und werden virtuelle Währungen oder sonstige Token verkauft, also sind nicht mit dem Betriebsvermögen verstrickt, wie man das sagt, dann heißt das, wir sind hier im Privatvermögen und es liegt dann ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Ein wichtiger Unterschied zum BMF-Entwurf: Nach einem Jahr Haltezeit, egal vom einfach nur gehaltenen Token oder zum Staking oder Forging verwendeten Token, ist der Verkauf von virtuellen Währungen und sonstigen Token steuerfrei. Verluste können aber auch nur vorher berücksichtigt werden, also quasi vor der Jahresfrist ist es dann relevant. Gehen wir aber nochmal kurz auf Airdrops ein.
Genau. Gehen wir hier auf die Airdrops nochmal ein und das BMF-Schreiben beschäftigt sich intensiv mit Airdrops, also quasi der kostenlosen Anschaffung einer virtuellen Währung oder eines Tokens. Und für die steuerliche Bewertung ist es eben sehr wichtig, ob tatsächlich eine kostenlose Anschaffung vorliegt oder nicht. Ja, wie sind die Differenzierungsmerkmale, Robert?
Also ein eindeutig steuerlicher Anschaffungsvorgang liegt vor, wenn der Airdrop quasi nicht nur geschenkt wird, sondern man quasi auch etwas dafür machen muss. Also ich muss als Empfänger irgendetwas machen. Und das ist definitiv der Fall, wenn ich für den Erhalt des Airdrops also in sozialen Medien Werbung für den Coin oder den Token mache oder irgendwas kommentiere, beziehungsweise ja, ich für das Projekt Werbung mache im Endeffekt oder mich dafür aktiv einsetze. Und im Unterschied dazu, ein nicht steuerrelevanter Vorgang liegt nun vor, wenn ich ausschließlich technische Daten zur Abwicklung des Airdrops zur Verfügung stelle, also mein Public Key. Und ich werde dann quasi zufällig ausgewählt für den Airdrop. Das geht noch. Aber man sieht diese Schwelle, damit der Airdrop als steuerbarer Vorgang qualifiziert wird, der ist relativ niedrig.
Okay, ja, vielen Dank soweit. Wechseln wir nun die Perspektive und gehen auf Folgefragen ein. Welche Fragen werden nicht behandelt und anders gefragt, was ist wieder schwierig zu beantworten? Das BMF-Schreiben spricht nicht die Themenbereiche Non-Fungible Token an, Decentralized Autonomous Organizations, also DAOs, oder Decentralized Finance an. Also diese Themengebiete werden überhaupt nicht angesprochen. Greifen wir uns aber jetzt mal die NFTs heraus. Wir wissen bereits, NFTs können so ziemlich alle Zustände abbilden, die nicht fungibel sind. Aber aktuell werden NFTs im Bereich Kunst und für virtuelle Gegenstände eingesetzt, beispielsweise um Grundstücke in Decentraland zu repräsentieren. Zieht euch dazu gerne auch unseren Podcast aus den letzten Folgen an.
Und auch diese Themenkomplexe, die du gerade eben angesprochen hast, die werden zwar nicht explizit erwähnt, aber man muss jetzt mal so fair sein und sagen, das BMF-Schreiben bietet hier doch allgemeine Ansatzpunkte. Also bei NFTs handelt es sich eigentlich auch nur um Token. Und aus meiner Sicht ist es dann auch so, dass das ein privater Veräußerungsprozess ist nach § 22 Nummer 2 in Verbindung mit § 23 1 Nummer 2 ESTG, wozu das BMF-Schreiben auch nähere Ausführungen macht. Und NFTs müssen nun nicht nur Kunst sein, sondern können quasi auch eine Art Wertpapier darstellen, indem man zum Beispiel an Streaming-Einnahmen von Künstlern beteiligt wird. Das hängt dann immer ein bisschen von der Begriffsdefinition ab. Und auch in diesem Themenkomplex nimmt das BMF Stellung, indem nun zunächst einmal eine Definition vorgenommen wird. Also wir gehen hier quasi sehr grundlegend ran und die Vorgehensweise finde ich auch durchaus nachvollziehbar und auch, wenn ich das sagen darf, sehr gut. Und selbst DeFi wird nämlich behandelt, indem nämlich Themen wie Lending oder Staking thematisiert werden. Zum Reporting äußert sich das BMF-Schreiben nicht, also wie muss ich diese Transaktion quasi kommunizieren, aber es ist angekündigt, dass dazu noch was kommt.
Okay. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen, Robert. Nochmal ganz kurz, kannst du uns einen Ausblick geben? Wohin geht die Reise? War es das erste oder das letzte BMF-Schreiben?
Also ich nehme mir noch direkt die letzte Frage vor. Also definitiv nein. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht das erste und auch nicht das letzte BMF-Schreiben zum Thema Blockchain-Transaktionen oder Kryptotransaktionen war. Die Frage ist halt nur, wann neue BMF-Schreiben kommen und welchen Inhalt sie haben werden. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass noch ein Schreiben zu Decentralized Finance, DeFi, veröffentlicht wird. Der Themenkomplex DAOs zum Beispiel, der ist noch sehr stark im Anfang. Also wir haben hier auch eine zivilrechtliche Einstufung, die als erstes erfolgen muss, die sich dann auch durchsetzt. Deswegen hier muss erstmal auch Klarheit geschaffen werden. Auch wird das BMF diese Entwicklung sich zunächst einmal anschauen, so wie es das jetzt auch bei Kryptotransaktionen gemacht hat, bevor es dann darauf eingeht und hier zu, sage ich mal, steuerlichen Zweifelsfragen eine Positionierung vornimmt. Der DeFi-Markt zum Beispiel ist noch relativ klein, aber der braucht noch ein paar Jahre. Und auch wenn wir uns NFTs betrachten, dann haben wir zwar aktuell einen Hype. Ich glaube, inzwischen macht so jede größere Firma irgendwas mit NFTs. Ich weiß gar nicht.
Definitiv. Also ich höre immer nur, dass NFTs rauskommen.
Ja, und dann ist man ein bisschen neidisch, aber im Endeffekt geht es ja halt darum, dass die halt auf dieser Welle mitschwimmen und versuchen, neue Märkte zu erschließen. Aber im Verhältnis ist selbst dieser Markt zu virtuellen Währungen allgemein noch klein. Und wie gesagt, wir stehen halt auch erst am Anfang bei DAOs. Das heißt, hier kommt bestimmt mal irgendwas dazu, aber wir müssen denen noch ein paar Jahre Zeit geben.
Sehr gut. Ja, es bleibt wie immer spannend. Also, wir sind am Ende unserer Folge. Wie immer, vielen Dank für deinen Input, Robert. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Vielen Dank, bis zur nächsten Folge.